Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es war in der Eingangsansprache und im Grußwort vom Bürgermeister Petermann die Rede von der schweren Situation, in der wir leben. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber das Thema, das wir haben, das ist das Fundament. Die Bibel sagt, diese Zeiten werden kommen. Warum? Die Liebe wird in vielen erkalten und die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das ist das Drama in der Zeit, in der wir heute leben. Eine Gesellschaft, die nicht mehr angebunden ist an die Liebesquelle des lebendigen Gottes, geht über kurz oder lang den Bach runter. Das haben große Philosophen, auch gottesleugnende Philosophen, in aller Dramatik erkannt. Und das, wie gesagt, ist nicht das Thema, aber das Fundament, nämlich diese Liebe Gottes. Ich habe das Predigtthema gewählt, die überwältigende Liebe Gottes mit einem Schriftwort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Ich bin ja schon seit Oktober letzten Jahres zunehmend zu Diensten hier in der Gemeinde in Riedlingen, aber heute ist die offizielle Amtseinführung. Und bei einer solchen offiziellen Einführungspredigt soll dann ja auch üblicherweise erkennbar werden, was denn nun entscheidender Inhalt der Arbeit und der Verkündigung sein soll. Und ich habe dieses Wort gewählt, ich habe gedacht, was passt. Und da fiel mir dieses Wort ein, denn es ist wahrscheinlich der Vers der Heiligen Schrift, der am knackigsten und klarsten auf den Punkt bringt, worum es im christlichen Glauben geht. Dass Menschen nicht verdammt werden, wie sie es aufgrund ihrer Sünde verdient hätten, sondern erlöst. Und dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn dafür gegeben hat. Deshalb soll also am heutigen Tag im Mittelpunkt stehen, was schlechthin die Mitte des christlichen Glaubens und christlicher Verkündigung ist, die Liebe Gottes. Die unermessliche, die überwältigende Liebe Gottes. Die Botschaft von der Liebe Gottes ist in vielfacher Hinsicht unbegreiflich groß. Als erstes gilt das für ihre Reichweite. Wenn wir fragen, wem gilt die Liebe Gottes? Den Frommen, den Tüchtigen, den Leistungsfähigen, den Friedfertigen, den Barmherzigen, den politisch Korrekten, den Entrechteten und Unterdrückten? Wem gilt die Liebe Gottes? Die Antwort ist so gewaltig, dass es uns einfach die Sprache verschlagen muss. Die Antwort heißt, allen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. Im griechischen Urtext heißt einfach den Kosmos. Das heißt, die ganze geschaffene Welt ist von der Liebe Gottes umfasst und getragen. Von dieser Liebe ist keiner ausgestoßen. Von dieser Liebe muss keiner unberührt bleiben. Das ist die erste gewaltige Botschaft der Bibel an jeden Menschen. Du bist geliebt. Du bist wirklich geliebt. Es gibt Menschen, die haben damit keine Probleme. Die halten sich für so umwerfend, für die ist sowieso klar, dass niemand anders kann, als sie lieben und von ihnen begeistert sein. Es gibt aber auch andere. Die haben nie von Kindesbeinen an richtige Liebe erfahren. Die sind in zerrütteten Familienverhältnissen groß geworden. Die wurden von ihren Eltern weggegeben oder ins Heim gesteckt. Die waren vom ersten Tag an in einen erbarmungslosen Überlebenskampf geworfen. Mir sind in meinem Dienst solche Menschen begegnet. Es gibt andere, die haben in ihrem Leben einfach viel Mist gebaut. Die haben beruflich versagt, die haben familiär versagt, die haben gelogen, betrogen, was das Zeug hält und vieles mehr. Und die wissen, liebenswert, ich nicht wirklich. Aber allen gilt die Botschaft, du bist geliebt. Den tollen Hechten und den gescheiterten Existenzen und genauso den ganz normalen, braven Riedlinger Durchschnittsbürgern. Allen gilt die Liebe Gottes. Und zwar so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Das ist da ein merkwürdiges Wort, eingeboren. Das war schon Thema der Predigt am letzten Sonntag. Ich rufe es nur noch mal ganz kurz für die, die damals nicht dabei waren, in Erinnerung. Es heißt ganz einfach, einzig geboren. Jesus ist der Einzige, der aus Gott geboren ist und der damit eines Wesens ist mit Gott, dem Vater. Alles andere im Kosmos ist geschaffen, auch die Engel. Diese Heerscharen göttlicher Diener und Boten, sie sind geschaffen wie wir, wie jedes Tier, wie jede Pflanze. Und was geschaffen ist, das ist nicht wesensgleich mit dem Schöpfer. Das kann zwar, wie wir Menschen, alle, die wir da sind, nach Gottes Ebenbild geschaffen sein. Denken wir an einen Maler, der ein Selbstporträt malt. Das Bild stellt ihn dar. Und wenn es kein modernes Kunstgemälde ist, sondern einigermaßen ordentliches, dann kann man auch eine Ähnlichkeit feststellen. Aber es ist ein Bild. Es besteht aus Leinwand und Ölfarbe. Es ist nicht Mensch. Oder wenn ein Bildhauer einen lebenden Menschen nachbildet, was für vollendete Kunstwerke wurden da früher geschaffen, denkt man an David von Michelangelo, um nur eines zu nennen. Vollendet in seiner Schönheit bis in die feinsten Gesichtszüge hinein, jede Faser, jeden Muskel des Körpers darstellend. Aber es ist nicht Mensch. Es ist Marmor oder Bronze oder was auch immer, aber eben nicht Mensch. Die ganze Schöpfung wurde von Gott zunächst wunderbar geschaffen, aber sie war und ist nicht Gott. Bei Jesus ist das anders. Er ist der eingeborene Sohn Gottes. Das ist enorm wichtig festzuhalten, denn das sagt uns, wer da zu uns gekommen ist im Stall von Bethlehem. Das sagt uns, wer da gelitten hat und wer da gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Gott selbst. In Jesus kommt Gott selber zu uns. Ich gehe jetzt nicht auf die Lehre der Dreieinigkeit ein. Das kommt in ein paar Wochen, wenn wir in der Reihe über das apostolische Glaubensbekenntnis zum dritten Artikel kommen. Natürlich weiß ich, dass wir innerhalb der Dreieinigkeit zwischen dem Vater und dem Sohn zu unterscheiden haben. Aber sie sind eben doch eins, was wir nicht verstehen können. Sie sind eins. Lassen wir es für heute dabei und halten fest, in Jesus kommt Gott selber zu uns. Das ist das zweite, unvorstellbar gewaltige, nach der Reichweite der Liebe Gottes, die keinen ausschließt, die Tiefe der Liebe Gottes. Gott liebt uns so sehr, dass er zu uns herabkommt. Jesus ist nicht nur ein guter Mensch, ein großer Prophet, ein überragender Philosoph und Weisheitslehrer, ein beeindruckendes Vorbild, das uns zur Nachahmung seiner guten Taten aufruft. Jesus ist Gott. Und liebe Gemeinde, liebe Gäste, damit ist diese Botschaft nicht nur unvorstellbar groß, sie ist auch unvorstellbar ernst. Unvorstellbar ernst. Denn es muss hier die Frage auftauchen, warum hat es Gott nicht mehr im Himmel gehalten? Warum ist Gott runtergekommen auf diese Erde? Warum ist Gott Mensch geworden? Und die Antwort auf diese Frage ist ernst, sehr ernst. Weil durch die Sünde, weil durch die Abwendung von Gott der Mensch und mit ihm die gesamte Schöpfung ins Verderben gerissen wurden. Seither gilt nicht nur, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf geworden ist, wie schon ein römischer Dichter vor mehr als 2000 Jahren gesagt hat. Auch die Tiere sind sich zu Feinden geworden. Das war am Anfang nicht so. Und das wird auch am Ende nicht mehr so sein. Die meisten von uns kennen die Abschnitte aus dem Propheten Jesaja. Vom Kind, das ohne Gefahr am Loch der Otter spielt. Vom Rind, das mit dem Löwen zusammen auf der Weide liegt. Friedlich. So war es im Garten Eden. Und so wird es sein. Aber so ist es nicht. Das erleben wir Tag für Tag um uns her. Herrschen Not und Verderben, ein Mensch haut einen anderen übers Ohr, Unrecht und Gewalt sind an der Tagesordnung. Gott ist gekommen, all das zurechtzubringen und zu heilen. Aber dafür muss er all diese Not und Schuld auf sich nehmen. Er gibt sich hin für uns. Gott leidet nicht nur an der Verlorenheit dieser Welt mit, das tut er auch. Das Mitleiden Gottes ist immer wieder beeindruckend. Ich denke an die ergreifende Szene vor den Toren des Städtleins Nein. Da kommt ein Leichenzug heraus, der einzige Sohn einer Witwe ist gestorben. Und da lesen wir in der Bibel, Jesus ergrimmte. Wörtlich, es dreht ihm die Eingeweide um. Er ist zutiefst ergriffen und aufgewühlt vom Elend dieser Frau. Gott ist Liebe. Und weil Gott viel mehr liebt, als wir uns vorstellen können, deshalb leidet er auch viel mehr an uns. Aber er leidet nicht nur mit uns, er leidet vor allem für uns. Das ist nochmal ganz was anderes, er leidet für uns. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Wir sagen das so leicht hin. Aber was heißt das praktisch? Liebe Gemeinde, liebe Gäste, haben wir mal nachgedacht, was das heißt? Er leidet für uns. Er hat unsere Verlorenheit auf sich genommen. Er ist für uns in die Hölle gegangen. Ich denke, wir können uns das am ehesten vorstellen, wenn wir darüber nachdenken, was Hölle ist. Nämlich das Gegenteil vom Himmel. Der Himmel ist die vollendete Liebe, völliger Friede, Ruhe, Glück, Geborgenheit, Reinheit, Klarheit. Denken wir an die schönsten Augenblicke unseres Lebens. Denk solche, hoffe ich, wünsche ich jedem, dass er die schon mal erlebt hat. Wo Fluten der Freude uns innerlich durchbebt haben und fast von den Beinen gerissen haben. Wo so viel Glück in uns war, dass wir es kaum halten konnten. Das 10, 100, 1000 Mal mehr, das ist Himmel. Und das genaue Gegenteil davon ist Hölle. Nicht nur das Fehlen von Glück, von Frieden, von Ruhe, von Geborgenheit und Freude, sondern das Vorhandensein von absoluter Kälte, Finsternis, Grauen, Verzweiflung, Trostlosigkeit, eben Gottverlassenheit. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, genau das hat Gott für uns auf sich genommen. Die völlige Trostlosigkeit und Gottverlassenheit. Deshalb schrie er am Kreuz von Golgatha, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hatte entsetzliche Angst davor. Er ist ja nicht als Gott gelassen in diese Situation hineingegangen. Er ist ja ganz und gar auch Mensch geworden. Mit aller Schwachheit, mit allen Ängsten. Er hat vor Angst gebebt in dieser Nacht im Garten Gethsemane. Er wusste, was am Kreuz auf ihn zukommt. Nicht nur an grausamen körperlichen Schmerzen. Die körperlichen Qualen der Kreuzigung waren barbarisch und brutal. Aber noch viel schlimmer waren die seelischen Qualen. Die Höllenqualen der völligen Gottverlassenheit erleiden zu müssen. Völlige Gottverlassenheit. Deshalb hat er vor Angst Blut und Wasser geschwitzt. Ich hatte schon gesagt, die Botschaft ist nicht nur unvorstellbar groß, sie ist auch von enormem Ernst. Gott ist am Kreuz ja nicht gestorben, weil er im Himmel nichts Besseres mehr zu tun hatte. Lasst mich's mal an dieser Stelle so frivol sagen, nur weil er mal was Neues ausprobieren wollte aus Jux und Tollerei. Ich weiß, allein schon diese Formulierungen grenzen ans Lästerliche, aber ich habe bewusst so formuliert, um den Ernst hervorzuheben. Entweder es steht wirklich so schlimm um uns, dass Gott Mensch werden musste, dass Gott am Kreuz für uns sterben musste, oder das Kreuz von Golgatha war grob unnötig. Dann war es wirklich nur Jux und Tollerei und reiner Unfug. Ich weiß, es gefällt manchem nicht, wenn man die Menschen zwischen Gläubige und Ungläubige unterscheidet. Da meutern heute etliche. Auch im Umfeld von Riedlingen habe ich das schon mitgekriegt. Das mag seinen Hintergrund daran haben. Vielleicht haben manche gerade auch aus der Eichenau in der Vergangenheit die Nase manchmal zu hoch getragen und dass dann der Eindruck entstanden ist, die halten sich nur selbst für echte Gläubige und den ganzen Rest um sich herum für gottlose Heiden. Wenn dieser Eindruck entstanden sein sollte, will ich ihn heute in aller Klarheit zurechtrücken. Wir wissen, Gott hat ein großes Volk in vielen Kirchen und Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften überall auf der Welt. Und wir alle von der evangelischen Freikirche in der Eichenau sind vom Pastor angefangen erbärmliche Sünder. Und wir haben die Gnade Gottes mindestens genauso nötig wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Aber genau darum geht's, dass wir das erkannt haben, wie sehr wir die Gnade Gottes brauchen. Ein wahrhaft Gläubiger ist keiner, der sich für besser hält als andere. Er ist einer, der mit tiefem Schrecken erkannt hat, wie schlimm es um ihn steht. Und er deshalb weiß, wenn Gott mir nicht unermesslich gnädig ist, dann bin ich schnurgerade auf dem Weg in die Hölle. Das Reden von der Hölle ist heute nicht mehr en vogue, nicht mehr in Mode. Aber liebe Gottesdienstbesucher, Wenn es keine Hölle gäbe, dann bräuchten wir keinen Jesus. Was sollen wir mit einem Retter, wenn es kein Verderben gibt? Was sollen wir mit Heil, wenn es kein Unheil gibt? Was sollen wir mit einem Kreuz, wenn sowieso alle in den Himmel kommen? Dann bräuchten wir den christlichen Glauben nicht. Ich sage es ganz deutlich, dann wäre dieser Gottesdienst völlig unnötig. Dann hätte ich lieber einen anständigen Beruf lernen sollen und nicht die Leute mit solchem Blödsinn belästigen. Das ist die Alternative. Entweder ist die drohende ewige Verdammnis in der Hölle von ganz realem Ernst, oder der ganze christliche Glaube ist nichts als Humbug und Volksverdummung. Dazwischen gibt es keinen Mittelweg. Weil die Lage so dramatisch ist, ist das Evangelium ein so dringlicher Ruf zur Umkehr an uns alle, damit alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Und deshalb hat Martin Luther die Aufgaben eines Pfarrers und Predigers so beschrieben, und das passt nun auch ganz fundamental zum Einführungsgottesdienst, dass er Gottes Reich mehrt, den Himmel füllt mit Heiligen, die Hölle plündert, den Teufel beraubt, dem Tod wehrt, den Sünden steuert, danach die Welt unterrichtet und tröstet, erhält Friede und Einigkeit, zieht fein das junge Volk auf und pflanzt allerlei Tugend im Volk. Das sind die Aufgaben eines evangelischen Pfarrers und Predigers nach Martin Luther. Dass er den Himmel füllt mit Heiligen und die Hölle plündert und den Teufel beraubt. Und der große Evangelist und bekannte Pfarrer aus dem Ruhrgebiet, Wilhelm Busch, wurde einmal gefragt, warum er so viel von Jesus redet. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich habe Angst, dass die Menschen in die Hölle kommen. Deshalb redet er von Jesus. Und liebe Geschwister, deshalb reden wir heute von Jesus, weil wir nicht wollen, dass Menschen ewig verloren gehen. Und jeder kann übrigens sehr leicht die Gegenprobe machen, wo man die Hölle, das Verderben nicht mehr ernst nimmt, redet man meist auch schnell nicht mehr von Jesus, sondern von politischen und gesellschaftlichen Tagesthemen. Aber wenn es um Jesus geht, dann geht es um unsere Sünde, dann geht es um unsere Verlorenheit und dann geht es darum, wie wir, wie ich und wie wir alle gerettet werden aus der Verlorenheit. Darum geht es, dass alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Keine noch so schöne kirchliche Amtshandlung, keine Kommunion und keine Konfirmation und auch keine Taufe in der Eichenau macht für sich alleine aus einem verlorenen Sünder ein gerettetes Gotteskind. Sondern alle, die an ihn glauben, werden nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Glauben. Die Liebe Gottes ist da. Wir haben in der Lesung 2. Timotheus gehört vom Siegeskranz der Gerechtigkeit, der bereit liegt. Der liegt da, den hat Jesus mit seinem Blut am Kreuz bezahlt und verdient für jeden von uns. Und diese Liebe Gottes ist bezeugt durch die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Sie ist bezeugt durch den Tod Jesu am Kreuz. Der Schuldbrief ist zerrissen. Unser Heil ist vollbracht. Wir können und müssen nichts dazu beitragen. Aber annehmen. Annehmen müssen wir es. Im Glauben Ja sagen. Der lebendige Gott hat sich für uns entschieden. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, jeder, der heute Morgen hier sitzt, kann das wissen. Der lebendige Gott hat sich für mich entschieden. Er hat zu mir Ja gesagt. Er will mich haben. Es ist die Frage an uns, ob wir uns auch für ihn entschieden haben. Wenn sein Wort uns trifft, vielleicht jetzt in diesem Augenblick, ob wir uns von Gott retten lassen zur ewigen Herrlichkeit, zur vollkommenen Freude, zur Ruhe und zum Frieden in ihm. Oder ob dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit eines Tages im Himmel einfach nur so rumliegt, lassen Sie mich sagen. Und es kommt keiner, der ihn in die Hand nimmt, obwohl vielleicht der Name von einem von uns drauf stand. Aber kommt nicht, ihn in Empfang zu nehmen. Ich war ja viele Jahre evangelischer Pfarrer und bin nun Pastor einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Und damit bin ich evangelisch aus tiefster Überzeugung. Aber eins gefällt mir sehr gut, wenn ich in katholisch geprägte Gegenden komme, wie nach Riedlingen oder Odenweiler. Das sind die Kreuze draußen auf den Feldern. Die haben meist Jesus, den Gekreuzigten, den für uns Gekreuzigten, zum Mittelpunkt. Ich halte, wenn ich morgenderweise unterwegs bin, eigentlich an jedem an dem ich vorbeikomme und freue mich dran.
Oft steht drauf, Herr, segne unsere Fluren. Das ist gut, denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Und gerade der Landwirt weiß noch viel mehr, wie er vom Segen Gottes unmittelbar abhängt. Und häufig wird auch Jesus gepriesen als unser Herr und Heiland. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Jesus als unseren Heiland und Erlöser kennen. Und wenn nicht, dass wir ihn heute annehmen und ein Leben mit ihm beginnen. Dass die schönen Feldkreuze in unserer Gegend uns nicht nur Zeichen einer christlichen Kultur und Vergangenheit sind, sondern die tägliche Einladung, im Vertrauen auf den Gekreuzigten zu leben. Dass er der Mittelpunkt und die Kraft unseres Lebens ist. Dass sein Heil und sein Friede unsere Herzen erfüllen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Und da sollte keiner von uns fehlen. Amen.